Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, verlässlich, gut gelaunt, selbstverständlich auch an diesem Dienstag, dem 15. Oktober 2024, mea maxima culpa, ich habe mich vergaloppiert. In der schweizerischen Ausgabe vorhin, da habe ich zwar das Datum richtig hingekriegt, aber den falschen Tag erwischt. Es ist nicht Mittwoch, sondern Dienstag, heute Morgen. Warum sage ich Mittwoch? Vielleicht deshalb, weil ich in den Ferien weile und zweitens, weil ich mein Editorial bereits geschrieben habe. Und normalerweise ist das erst am Dienstagabend der Fall. Jetzt habe ich es aber schon am Montagabend geschrieben und das hat bei mir vermutlich einen Zeitsprung, einen innerlichen, ausgelöst. Ich hoffe, die Verwirrung war nicht allzu groß. Berlin ist nach wie vor faszinierend. Selbstverständlich die politischen Probleme, ich will es gar nicht wegleugnen, das ist ja mittlerweile in aller Munde und man sagt nichts Neues, wenn man da gewisse Fehlentwicklungen in den Blick nimmt. Aber es gibt eben auch jene Bereiche, jene Bezirke, in denen alles noch perfekt, großartig, beeindruckend funktioniert. Ein Beispiel habe ich Ihnen gestern gebracht, die Berliner Philharmoniker, dieses Präzisionsorchester. Natürlich gibt es auch noch andere Orchester, die weltweit Furore machen, die Wiener Philharmoniker zum Beispiel oder auch amerikanische Orchester in der Schweiz, Tonhalle, das KKL Luzern mit der wunderbaren Konzerthalle mit Blick auf die wilde, zerklüftete Landschaft, die Bergszenerie des Vierwaldstättersees mit diesem venezianisch angehauchten Luzern, alles großartig. Aber ich habe mir aus berufener Quelle von Sachverständigen sagen lassen, also diese Berliner Philharmoniker, das ist nochmal eine Klasse für sich. Und dann dieses wunderbare Konzerthaus, die Philharmonie, ein futuristisches Gebäude, das nach wie vor beeindruckt, vor allem auch der Konzertsaal im Innern, aber auch das Untere. Ich habe ja bereits davon ausgiebig geschwärmt. Aber eben nicht nur das, ich habe noch andere tolle Erfahrungen gemacht da in Berlin. Zum Beispiel war ich an einer Konferenz, organisiert vom Matthias Corvinus Kollegium. Das ist eine ungarische Hochschule, die da etwas andere Wege geht als der gewöhnliche Universitätsbetrieb, der zusehends ideologisiert und verwokisiert wird. Das Matthias Corvinus Kollegium in Budapest, in Wien, ich glaube auch in Berlin sind sie präsent, setzt da etwas andere, herkömmlichere oder sagen wir konservativere Akzente. Das heißt nicht, dass das eine ideologische Gegenschule wäre, sondern vielleicht einfach ganz einfach sich den klassischen bildungsbürgerlichen Tugenden widmet, wie sie letztlich auch am Ursprung des Erfolges unserer sogenannten westlichen Kultur stehen. Und dieses Kollegium hat zusammen mit Partnern in Berlin eine sehr interessante Veranstaltung durchgeführt zum Thema der transatlantischen Partnerschaft. Wie muss die in Zukunft aussehen? Vor allem auch in Zeiten eines ja neuen und auch absurden Kalten Kriegs, einer Tendenz zur Verwokisierung auch der Außenpolitik und damit ist vor allem gemeint, die Welt eben in die Guten und die Bösen aufzuteilen, hier die Demokraten, dort die Autokraten und wir haben uns gefälligst auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Dieses Denken, dieses Blockdenken, dieses Schablonendenken ist da sehr kritisch analysiert worden von namhaften Referenten, aber nicht nur dieses Thema spielte eine Rolle, auch die Woke-Politik insgesamt, also der Angriff, wenn man so will, auf wesentliche Werte unserer westlichen abendländischen Zivilisation, das hat zu reden gegeben mit renommierten Referenten, unter anderem dabei der Patrick Deneen von der University of Notre Dame, Rod Dreher, ein hochinteressanter amerikanischer Autor, der sich vor allem auch mit theologischen Fragen auseinandersetzt, Frank Furedi, einer der interessantesten Angelsachsen, sehr spannend, sehr erhellend, auch provokativ, könnte man sagen, für Mainstream-Ohren, ein Spezialist in der Zerlegung der Woke-Kultur, Professor Dr. Peter Höres, Uni Würzburg, ein ehemaliger Student von Jürgen Habermas, selber aber eher dem konservativen Denken zugehörig, Boris Kalnoky, der auch in der Weltwoche tätige Journalist war da, Professor Michael Hüther, der Ökonom, Balázs Orbán, nicht verwandt mit dem ungarischen Premierminister, aber dessen engster strategischer Berater. Ich habe ihn übrigens interviewt. Wir haben über diese Woke- und Kreuzzugsmentalität gesprochen, die Welt eben aufzuteilen in Gut und Böse. Das müssen Sie sich anhören, ist auf unserem Kanal. Viele Politiker, Politikerinnen, Akademiker waren da. Eine Art Gegenöffentlichkeit, könnte man sagen, zu dem, was Sie sonst hören, was auf Sie eintröpfelt, eindröhnt, einhämmert. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass diese konservative Konferenz sich nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet hätte oder gegen die Europäische Union, sondern sie haben eben versucht, ein Denken anzuregen, das sowohl als auch, dass sich diesem Ausschließlichkeitsanspruch des Kalten Kriegs und des Blockdenkens entzieht. Und das ist das Fruchtbare. Dann ging es gleich weiter nach der Konferenzbesuch im Museum, und zwar im Deutschen Historischen Museum. Die große Ausstellung ist leider geschlossen im Zeughaus, aber es gibt eben punktuelle Expos, zum Beispiel diese hier, Roads Not Taken. Ja, die amerikanische, die englische Sprache ist fast etwas überpräsent derzeit in Deutschland. Roads Not Taken. Man kann darin natürlich auch eine symbolische Bedeutung erkennen. Oder es hätte auch anders kommen können. Deutsche Zäsuren 1989 bis 1948. Die deutsche Geschichte, ja, eine Geisterbahnfahrt zwischen großen Höhepunkten und auch fürchterlichen Tiefpunkten. Unendlich inspirierend, unendlich lehrreich. Und hier haben die Ausstellungsmacher versucht, ein paar Fixpunkte auch einmal unter dem Gesichtspunkt der alternativen Geschichtsschreibung anzuschauen. Was wäre passiert, wenn 1948 der preußische König tatsächlich seine Krone von den Parlamentariern in Frankfurt entgegengenommen hätte? Hat er dann natürlich nicht gemacht. Oder wenn das Deutsche Reich nicht durch Eisen und Blut geeint worden wäre, wie nach der Schlacht von Königgrätz und dann auch nach der Auseinandersetzung mit den Franzosen bei Sedan. Selbstverständlich, der Erste Weltkrieg wurde aus Doppelperspektive in den Blick genommen. Der Kalte Krieg, der Aufstieg der Nationalsozialisten, Hitler-Attentat bis hin dann zum Mauerfall. Da die Frage, was wäre passiert, wenn die DDR-Führung reagiert hätte, wie die Chinesen auf dem Platz des himmlischen Friedens. Gäbe es dann die DDR heute noch? Sehr inspirierend, sehr interessant, toll gemacht von Dan Diener, dem Historiker, der federführend wirkt, und Raphael Gross, dem Direktor des Museums, übrigens ein Veteran der Universität Zürich. Wir hatten sogar ein paar Berührungspunkte während unseres Studiums. Die Themen des Tages, das Wichtigste für mich, ich glaube, Donald Trump wird die Wahlen gewinnen. Der Hype um Kamala Harris, es kann sich natürlich noch viel ändern, aber der Hype um Kamala Harris, diesmal bin ich fast sicher, wobei in der Vergangenheit habe ich mich immer geirrt, diesmal bin ich fast sicher, Trump wird es machen. Und das, glaube ich, ist eine gute Nachricht für die Welt. Denn Trump steht für eine Philosophie, die meines Erachtens missverstanden wird bei uns. Es ist die Philosophie des America First. Und was heißt America First? Das heißt nicht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auch in Zukunft weltweit die erste Geige spielen wollen. Nein, meines Erachtens heißt das, dass der amerikanische Präsident Donald Trump, sollte er es denn tatsächlich werden, die Interessen der amerikanischen Bevölkerung, die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika zu oberst stellt. Und das ist interessant, denn damit sagt er natürlich auch, dass jedes andere Land auch das Recht hat, seine eigenen Interessen an die erste Stelle zu setzen. Und damit öffnet man mit diesem America First im Grunde einen Weg zur besseren Verständigung und friedlichen Koexistenz. Denn dieses Modell des America First ist ja diametral gegenübergestellt dem, was wir heute erleben, diesem Dominanz- und Allein Herrschaftsanspruch des sogenannten progressiven, liberalen Internationalismus. Also die heutige amerikanische Regierung und die Nachbeter in Europa, die sagen ja, wir müssen unseren Way of Life verabsolutieren. Die Demokratien müssen gegen die Autokratien stehen. Die Autokraten wollen uns an die Lebenssäfte. Wir müssen sie eindämmen, wir müssen sie knütteln, wir müssen sie zurückdrängen. Das ist sozusagen das Böse, gegen die wir das vereinigte Gute mobilisieren sollen. Das ist also ein Denken in Schablonen, schwarz gegen weiß, gut gegen böse. Und da sind sie eben nicht bei einem Verständnis und bei einer friedlichen Koexistenz, sondern das ist ein Konfrontationsmodell. Dieses sich selber ja auf der richtigen Seite der Geschichte wähnende Denken, dieses Blockdenken. Das ist übrigens der gleiche Denkfehler, den die Marxisten schon gemacht haben. Die haben auch gedacht, dass die Geschichte, die Weltgeschichte auf ihrer Seite ist und sich dann fürchterlich getäuscht. Und heute machen es eben die Westler den Marxisten nach, übrigens auch die liberalen Westler und die Konservativen, die sie sich konservativ nennen, die Neokonservativen, die da aus jedem Konflikt einen Kreuzzug zu machen bereit sind. Und da ist eben der Donald Trump mit seiner Philosophie der nationalen Interessen des America First ein wohltuender Kontrast. Und America First, nochmals, bietet den Schlüssel zur besseren Koexistenz, zum besseren Zusammenleben, auch zum Frieden, weil man eben die Ansprüche und die Interessen des anderen auch erkennt. Und das ist meines Erachtens Ausdruck einer vernünftigen, politischen, realistischen Grundanschauung. Das ist Ausfluss auch einer realpolitischen Sicht, einer konservativen Sicht, könnte man sagen, einer etwas weniger ideologisch formuliert, wobei der Konservativismus ist gar keine Ideologie, sondern eher ein Instinkt, eine Lebenseinstellung, aber etwas weniger vielleicht verfänglich für gewisse Ohren formuliert, würde es einfach heißen, ja, es ist eine wirklichkeitsnähere Sicht. Auf jeden Fall, ich spüre in mir doch ein gewisses Zutrauen, dass ich die Prognose wage, dass es Trump tatsächlich schaffen könnte. Interessant. Afghanistan-Rückführung. Das ist ein Thema in der Schweiz, darüber lesen Sie wenig in Deutschland. Ich werde das vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen etwas vertiefen. Ich hatte die Gelegenheit, viele Gespräche zu führen mit Gewährsleuten in Afghanistan und die erzählen mir, dass sich in diesem Land etwas verändert, dass die Sicherheit besser gewährleistet ist, dass jetzt Flüchtlingslager entstehen in der Nähe bzw. in Kabul, der Hauptstadt. Und damit möchten eben jene Kreise, die das mit ermöglichen, darauf hinwirken, dass die Flüchtlingsströme aus Afghanistan entschärft gedrosselt werden. Das ist doch interessant, haben es unsere Migrationsbehörden gemerkt. Eine schöne Nachricht heute Morgen, die Lebenszufriedenheit der Deutschen sei größer als gemeinhin befürchtet. Das meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und selbstverständlich ist Deutschland bei allen Problemen nach wie vor ein lebenswertes Land. Deutschland gewinnt im Fußball gegen die Niederlande. Das wollen wir auch auf der Habenseite hier vermerken. Und Sie spüren das. Ich versuche immer etwas Gegensteuer zu geben. Wenn draußen der Negativismus zu düster tobt, dann haben Sie hier die Taschenlampe der Zuversicht, die da doch hochgehalten wird. Und der Fußball, ja, das kann eben auch ein Fels in der Brandung sein. Wie die Berliner Philharmoniker, das sind Grundlagen, das sind Inspirationen, die einem doch zeigen, dass auch Erfolge möglich sind in Zeiten, in denen es tendenziell abwärts geht. Die gute Nachricht lautet hier, es geht eben nie immer nur abwärts, es geht dann irgendwann auch wieder aufwärts. Kaufen die Chinesen Opel? Eine Frage, die heute Morgen beschäftigt. Interessant, vor 100 Jahren, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, haben die Amerikaner Opel gekauft. Und jetzt vielleicht die Chinesen. Allerdings Opel mittlerweile im Besitz des Stellantis-Konzerns. Und da ist einfach interessant, weil diese Meldung wird natürlich den Ruf wachkitzeln oder den Ruf verstärken, Gesetze zu erlassen gegen China. Kauft, lasst die Chinesen keine Firmen kaufen. Das ist der falsche Ansatz. Man muss nicht Gesetze gegen bestimmte Länder machen. Was man machen muss, sind Gesetze zum Schutz wichtiger Industrien und Infrastrukturen, die man als Land nicht aus der Hand geben darf. Zum Beispiel die Schweiz dürfte nie etwa an Deutschland den Flughafen Zürich verkaufen, weil die Lufthansa bzw. die deutschen Flughafenbetreiber, die würden dann den Flughafen Zürich schließen, damit mehr Gäste nach Frankfurt oder nach München kommen. Und das wäre nicht im Interesse der Schweiz. Oder nehmen Sie das Bankkundengeschäft Inland der UBS, unserer letzten verbliebenen Großbank. Das dürften wir nie den Amerikanern verkaufen, weil die würden das vielleicht schließen und dann hätte unsere Wirtschaft ein großes Problem. Und solche Industrien gibt es natürlich auch in Deutschland. Die muss man identifizieren. Also nicht aus dem Populismus gegen China heraus irgendein Gesetz machen, sondern aus der wohlüberlegten Interessenlage. Aber dazu muss man zuerst lernen, wieder über die eigenen Interessen zu sprechen. Polen und Balten protestieren gegen Wojtke, Kretschmer und Vogt. Warum? Die Politiker, die deutschen Politiker aus den ostdeutschen Bundesländern Wojtke, Kretschmer und Vogt regen an, mit Putin Verhandlungen zu machen. Damit aktivieren sie natürlich Urallergien bei den kleineren Staaten zwischen Russland und Deutschland. Kein Wunder. Das erinnert natürlich aufgrund der Sensibilitäten der historischen an den Hitler-Stalin-Pakt. Ja, das sind die drastischen Folien, die dann natürlich irgendwo im kollektiven Unterbewusstsein ein Alarmgefühl hervorrufen. Absolut nachvollziehbar aus Sicht der Polen und der Balten. Aber, und das ist eben auch richtig, man muss diesen Ländern auch erklären in einer Sprache, die annehmbar ist, dass die Interessen der Balten und der Polen gegenüber Russland nicht zwangsläufig die gleichen Interessen sind, die Deutschland und andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass die Balten und die Polen da etwas sehr stark die Agenda diktieren, die Konfrontationsagenda. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht ja auch an eine Autorin, die in Polen lebt, Anne Applebaum, die zu diesen Eskalationsenthusiasten gehört, zu diesen Kriegs- und Konfrontationsbefürwortern, die sozusagen aus dem absolutistischen Selbstvertrauen, wir sind die überlegene Zivilisation, dagegen Russland sich aufblustern. Das sind gefährliche Tendenzen. Das ist sozusagen der Herrschaftsdiskurs heute, das ist die obrigkeitliche Propaganda im Westen. Da muss man natürlich kritisch dagegenhalten. Wojtke, Kretschmer und Vogt machen das, die AfD macht das, das Bündnis Sahra Wagenknecht macht das. Aber eben das reicht noch nicht, aber es sind doch schon einige Bewegungen da im Gange. Die Wirtschaftsnobelpreise bzw. der Wirtschaftsnobelpreis ist verliehen worden an drei interessante Forscher, Acemoglu, Johnson und Robinson, und die haben sich mit der Frage der institutionellen Voraussetzungen des Wohlstands auseinandergesetzt. Und sie kommen zum Schluss, dass natürlich in Demokratien mit einer stabilen Rechtsordnung, Eigentumsgarantie, Marktwirtschaft, Freiheit, Menschenrechte, dass da größerer Wohlstand möglich ist als in anderen Gesellschaftsordnungen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Sie wird natürlich im Moment auch etwas hochgespielt, um da dieses westliche Überlegenheitsgefühl zu stimulieren, gewissermaßen aufzuputschen und aufzumunitionieren. Das ist fragwürdig. Aber was nicht fragwürdig ist, das ist die akademische Leistung diese drei Persönlichkeiten, wirklich sehr interessante Bücher. Und wir müssen eben weniger mit geballter Faust oder ausgestreckten Zeigefinger auf die Russen und auf die Chinesen schauen, sondern wir müssen vor allem schauen, ob wir die Institutionen und Pfeiler unseres Erfolgs, die Marktwirtschaft, die Freiheit, die Eigentumsgarantie, den maßvollen Staat, die maßvolle Besteuerung, dass wir das noch ernst genug nehmen oder ob wir es nicht ernst genug nehmen. Die Deutschen haben genug von der grünen Politik. Sie sind gegen diese, ja, letztlich auch durch das Habeck'sche Heizungsgesetz vor Augen geführte Verschrottungspolitik, die antimarktwirtschaftliche Politik der Grünen. Also die Grünen werden da etwas entzaubert. Sie entzaubern sich selber, an der Macht gewogen und für zu leicht befunden. Doch Achtung! Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Auch die Grünen haben natürlich ihre historische Berechtigung. Und es gibt ein interessantes Element, das die Grünen und die AfD verbindet. Das sind nämlich zwei Parteien, die überspitzt formuliert bezeichnet werden können als demokratische Eigengewächse der Bundesrepublik. Man könnte ebenso überspitzt, aber nicht falsch, darlegen, dass eben die Gründerparteien der Bundesrepublik sozusagen Parteien gewesen sind oder immer noch sind, die CDU, die FDP und auch die SPD gut, auch mit eigenen Traditionen, aber natürlich schon damals von Gnaden der Alliierten sozusagen als Träger einer Demokratie von oben, der Bundesrepublik hier auch gegeben, geschenkt, aufgenötigt, wie man sie das bezeichnen wollen, aber eben eine Demokratie, die sich die Deutschen natürlich, die Bundesdeutschen dann sehr schnell zu eigen gemacht haben, von Anfang an aus dem Stand heraus. Da will ich überhaupt nichts drauf kommen lassen, aber der Unterschied dieser Parteien zu den Grünen und zur AfD ist, dass eben diese Parteien gewissermaßen von unten nach oben gewachsen sind. Sie sind eine Selbstkreation, eben ein Eigengewächs, eine eigene Errungenschaft der Bundesrepublik Deutschland, und zwar von den Wählern geschaffen aus dem Bewusstsein, aus der Erkenntnis eines Mangels heraus. In den 70er, 80er Jahren hat man gemerkt, die Umweltpolitik kommt zu kurz, also hat man da eine neue Partei von unten nach oben, Demokratie von unten erfunden, entstehen lassen. Und bei der AfD sind es andere Missstände gewesen. Man hat gemerkt, die Merkel-CDU geht zu stark nach links. Man hat ein Unbehagen gegenüber dem Euro, gegenüber der Europäischen Union gehabt und gegenüber der Flüchtlingspolitik, jetzt auch in Fragen des Kriegs. Und so ist eine konservative, eine liberal-konservative Partei von unten entstanden. Und egal, wie Sie diese beiden Parteien einschätzen, die Bundesrepublik kann stolz darauf sein, dass sie eben solche Eigengewächse hervorgebracht hat und selbstverständlich auch die, sagen wir mal, von den Alliierten inspirierte Demokratie in den letzten 80 Jahren so gut aufgenommen hat. Und das zeigt Ihnen, dass eben die Demokratie in Deutschland nicht am Abgrund steht, obwohl es ein paar Politiker gibt, die natürlich alles daran setzen, um selber an der Macht zu bleiben, die Demokratie einzuschränken. Aber die werden keinen Erfolg haben, davon bin ich überzeugt. Und die Demokratie in Deutschland insgesamt ist vital. Das zeigt eben auch das Beispiel der Grünen und der AfD. Also man müsste mal einen Artikel schreiben unter dem Titel Demokratie von unten, was die Bundesrepublik Deutschland den Grünen und der AfD verdankt. Und ich habe bereits heute mit einem sehr berufenen Autor, beziehungsweise gestern noch mit einem sehr berufenen Autor darüber gesprochen. Der wird dann auch demnächst in der Weltwoche einen schönen Aufsatz darüber schreiben. So, ich bin am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ich freue mich und melde mich zurück.